SWR 2 Zeitgenossen.
Nevin Subotic, sie galten als einer der besten Innenverteidiger Europas, wurden 2011 und 2012 mit Borussia Dortmund deutscher Meister. Star-Trainer Jürgen Klopp, der sagt von ihnen, sie seien einer der außergewöhnlichsten Spieler, mit denen er je zusammengearbeitet habe. Viel größer geht's nicht. Millionen auf dem Konto, extrem beliebt bei den Fans und trotzdem haben sie dem Fußball und vor allem dem Fußball-Business den Rücken gekehrt. Sie wollen mit ihrer Stiftung Menschen in Äthiopien, aber auch in Tansania und Kenia Zugang zu sauberem Wasser verschaffen. In ihrem Buch Alles geben schreiben sie, im Nachhinein dominiert ein Gefühl, wenn sie an ihre Fußballerzeit zurückdenken, nämlich die Scham. Wofür schämen sie sich denn?
Ich habe mich, als ich im Fußballerleben angekommen bin, da muss man auch sagen, ich war 17.
Sehr jung, von den USA nach Europa.
Genau. Ich war alleine in Deutschland und hatte das Gefühl, dass ich so gezwängt werde, auch in Anführungsstrichen als Fußballer zu leben. Diesen Stereotypen, den wir alle gerade vor Augen haben, der aber gar keine gesamte Geschichte ist, sondern einfach nur ein kleines Bild. Und das habe ich auch getan. Das habe ich eine Zeit lang wirklich auch zu meins gemacht, habe alles dafür gegeben, dass ich diese Rolle möglichst gänzlich erfülle.
Ja.
Das ging damit einher, dass ich mich in das Zentrum des Universums begangen habe. Und dachte, alles andere ist nur noch Peripherie. Also ich zähle, ich bin wichtig, ich kaufe mir das, weil das macht man so. Und ich stelle das alles gar nicht in Frage, sondern all das hinterfrage ich nicht, sondern ich tue es einfach. Und
damit wir es an der Stelle vielleicht schon mal ein bisschen konkreter noch bekommen, was das bedeutet. Sie haben in Ihrem Buch auch ganz offen drüber geschrieben, Sie haben in gewisser Weise dieses Stereotyp, wie Sie es auch gerade genannt haben, kopiert, imitiert. Sie haben auch Ihre Mitspieler möglicherweise imitiert. Was hieß das genau? Wie groß war zu Ihren besten Zeiten Ihr Haus?
Mein Haus war 220 Quadratmeter,
in dem Sie alleine gelebt.
Mit so 1000 Quadratmeter Garten und ich bin kein Outdoor-Mensch.
Ja. Also,
mit 5 Autos noch davon oder 4 Autos und noch ein Motorrad.
Und das waren keine Fiat Puntos. Was haben Sie verdient zu den Spitzenzeiten?
Ich weiß gar nicht, ob ich das vertraglich sagen darf, aber ich weiß, dass ich irgendwann mal bei einer Steuererklärung eine 4 gesehen habe, 4 Millionen plus. Und ich sage bewusst 4, es kann auch sein, es waren 5 mal irgendwann, aber es ist ab einem gewissen Betrag, man setzt sich ungern damit auseinander, weil damit kommt auch eine gewisse Verpflichtung, irgendwas damit zu tun. Und da hatte ich auch keine Antwort für. Meine Eltern kommen nicht von Geld. Wir waren generell misstrauisch, ich auch, weil in dem Moment, wo man Geld verdient und Fußballer wird, kommen links und rechts nicht nur neue Freunde, sondern auch neue Freundinnen und neue Berater, neue Finanzberater, Vermögensberater, alles kommt dann einher.
Ja.
Aber ich bin zu diesem Moment 19 Jahre alt vielleicht. Also 19 Jahre alt war ich, als nach Dortmund gekommen bin, meinen zweiten Profivertrag unterschrieben hatte und wirklich dann auch noch deutlich mehr Geld eingenommen hatte als zuvor. Und dieser Kosmos, der sich dann da bildet, ist total isoliert von dem Rest der Gesellschaft. Die sieht man höchstens dann, wenn man in die Stadt fährt.
Sie hatten es gerade schon angesprochen, Sie sind als sehr kleines Kind mit Ihren Eltern aus dem damaligen Jugoslawien nach Deutschland gekommen, in die badische Provinz, nach Schönberg. Mit anderthalb Jahren nimmt man den Kulturschock damals wahrscheinlich noch nicht so wahr. Was sind aber Ihre ersten Erinnerungen an diese Zeit?
Die ersten Erinnerungen sind die von Kindergarten und so die paar Wohnungen, die wir hatten. Ich weiß auch noch.
Sie sind aufgenommen worden.
Wir sind erstmal waren wir im Dachgeschoss vom Sportvereinsheim, vom Vereinsheim, weil es keine Wohnungen gab und wir keinen Status hatten, sondern das war eigentlich ein Raum. Also da war auch keine Dusche oder keine Toilette, sondern da mussten wir runtergehen zum Vereinsheim.
Ihre Eltern haben wirklich von vorne angefangen, weil Sie sagen, Sie hatten keinen Status damals.
Keinen Flüchtlingsstatus.
Ja, und in Jugoslawien waren Sie aber in angesehenen Berufen tätig. Also es war tatsächlich sozial wieder von ganz vorne
angefangen. Sozial und wirtschaftlich komplett wieder von vorne angefangen. Und ja, meine erste Erinnerung ist dann, irgendwann mal haben wir uns ausgeschlossen. Mein Vater ist dann an dem Bierzeltgerüst hochgeklettert und hoch dann durch die Wohnung, weil das Bierzeltgerüst war vom Vereinsheim und direkt dann am Fenster halt dran. und ist so noch reingekommen. Und ja, da war ich noch jung, aber ich weiß, irgendwie das war Spider-Man-mäßig für mich. Und ja, dann da ging es schon los mit Kindergarten und sehr viel Fußball. Bei Fußball dann auch immer wieder in Deutschland, noch später, als wir nach Amerika gegangen sind, der Zugang zur Gesellschaft. Mein Vater ist nicht sprachlich hochbegabt, aber das ist ein super harter Arbeiter, ein sehr ehrlicher Mensch und ein begnadeter Fußballer. Und all diese Qualitäten konnte er vor allem durch Fußball dann auch erstmal vorstellen. Das haben dann die Leute dort gesehen in Schönberg, ja, im Schwarzwald. Und dadurch hat er dann auch Jobs und Freunde gemacht.
War eine richtige Integrationshilfe, der Sport.
Auf jeden Fall.
Sie sind auch wirklich gut angekommen. Sie haben, glaube ich, fast 10 Jahre dann da gelebt. Und für Sie als kleiner Junge ist dann eine kleine Welt auch tatsächlich zusammengebrochen, weil Sie abgeschoben wurden bzw. abgeschoben werden sollten und Ihre Eltern den Behörden zuvorgekommen sind und mit Ihnen dann in die USA gegangen sind. Mhm. Wie haben Sie diesen Wechsel wahrgenommen? Wie leicht oder schwer fiel Ihnen das?
Also ich war zu diesem Zeitpunkt 10 Jahre alt und hatte gar kein Gefühl dafür, was jetzt passiert. Was bedeutet das, in 3 Monaten müssen wir dieses Land verlassen? Meine Schwester war zu diesem Zeitpunkt schon auf dem Gymnasium und ich hatte die Grundschule abgeschlossen und war auch auf meinem Weg zum Gymnasium. Also wir waren beide sehr fleißig. Aber wir hatten die Möglichkeit, durch Glück nach Amerika zu gehen. Wir haben uns da beworben bei der Botschaft und haben sozusagen das Ticket, das Los dann bekommen. Und deshalb war das so bittersüß. Es war bitter, weil irgendwie mussten wir das jetzt verlassen. Also meine ganzen Freunde und Schönberg. Und das war unreal, unbegreiflich für einen 10-Jährigen, was dieser Verlust bedeutet hat. Doch wir hatten dieses süße, Amerika, da gibt es ja Schokolade und viele Süßigkeiten und ganz tolle Sachen, hohe Gebäude und keine Ahnung, was da noch alles passiert, aber vieles. Die Backstreet Boys kommen daher und NSYNC, das war ja auch zu dieser Zeit noch etwas, was man sich angetan hat. Und jetzt in der Rückschau merke ich natürlich, so, das war der erste Moment, wo ich wirklich meinen Teil meines Lebens verloren habe. Also alle meine Freunde weg. Die leben weiter dort im Dorf, die gehen zur Schule, die spielen, die haben sich all das, was sie vorher hatten, darauf können sie aufbauen. Bei mir ist all das, was wir vorher aufgebaut haben, ist das weg.
Es gibt ein ganz eindrückliches Bild, was auch in Ihrem Buch ist, von Ihnen auch als kleiner Junge. Sie stehen da am Flughafen mit einem T-Shirt, auf dem Ihre Klasse oder Ihre Klassenkameradinnen und Kameraden abgebildet sind als Foto. Und hinten drauf haben die auch alle nochmal unterschrieben. Mhm. Es gab davor auch ein paar Protestnoten von einigen von denen, dass sie wirklich nicht gehen sollen. Ja. Ich habe mir gedacht, in solchen Momenten, auch wenn Sie jetzt nochmal über Ihr Buch, über Ihre persönliche Geschichte so viel reden müssen und dann sehen, wie viele Leute, auch Kinder, vor allem Jugendliche, gerade aus der Ukraine kommen angesichts des Krieges. Macht das was mit Ihnen? Denken Sie da auch an diese Zeit zurück? Sehen Sie da Parallelen?
Ja, das sind auf jeden Fall Parallelen. Und ich finde es auch wunderschön, dass hier die Gesellschaft so viele Leute aufnehmen kann und sie unterstützen kann, hier tatsächlich anzukommen. Weil natürlich hoffen wir, dass Krieg morgen vorbei ist und die Möglichkeit besteht, wieder das Leben, das sie dort aufgebaut haben, wieder wahrzunehmen. In meiner Nachbarschaft, glaube ich, Leute sind im Wettbewerb gegeneinander, um möglichst jemanden zu unterstützen. Was wunderschön ist, auf der anderen Seite, das hat mein Vater auch damals gesagt, war der größte Luxus, den wir hatten, tatsächlich der, dass wir die gleiche Hautfarbe hatten wie die Deutschen und so aussahen wie die Deutschen. Und das merken wir natürlich auch jetzt, weil diese gleiche Euphorie nicht so da war vor einigen Jahren. Sie hat das Land gespaltet, wovon wir noch heute weiter in dieser Entwicklung dieser Spaltung auch sind. Das ist so etwas, womit ich mich auseinandersetze in diesem Gesamtgerüst, weil durch die Arbeit der Stiftung ich jetzt eine globale Perspektive einnehme und nicht nur bei diesem einen emotionalen Beispiel bleibe. Und natürlich ist es sehr hilfreich und sehr wertvoll, weil ich selbst auch weiß, wie wichtig es ist, irgendwo anzukommen und wie abhängig das ist, nicht nur von einem selbst, was man selbst mitbringt. Und man ist ja total geschädigt von der Flucht, die man ja schon begonnen hat. Und dann so stark auch abhängig von, wie die Leute einen nicht nur willkommen heißen im ersten Moment, sondern auch wenn wir mal davon ausgehen, der Krieg geht noch ein paar Monate oder Jahre,
ja.
So wie kriegen wir das dann auch hin, ja, mit dem ganzen Behördenwahnsinn, der ja auch Deutschland ist. So, das finde ich eine wertvolle Frage und das sind auch so das, worüber ich mir dann Gedanken mache.
Ja, das hatte ich mir fast gedacht. Und dann kam dieser Bruch, worüber wir gerade schon gesprochen hatten. Und sie mussten ein zweites Mal von vorne anfangen mit ihrer Familie in den USA. Später, als sie wieder zurück nach Europa gekommen sind, da galten sie so als der coole Junge aus den USA. Das war wahrscheinlich wahnsinnig toll, vor allem im Fußballmilieu, wo es US-Amerikaner nicht gerade zuhauf gibt im professionellen Fußball. Dann kommt da der coole Nevin Subotic aus den USA, stellt man sich alles wahnsinnig toll vor. Sie beschreiben für mein Verständnis dieses Leben dort aber ja eigentlich fast trist. Das besteht vormittags aus Schule und nachmittags aus Videogames zocken.
Ja, meine Eltern waren eben sehr strikt und es war weit davon entfernt.
Sie durften nichts.
Das war da weit davon entfernt, dieses Amerikanische zu sein. Ich kannte das klassische Amerikanische von einem Freund, den ich hatte und der mir dann erzählte, ja, und dann waren wir auf dieser Party und dann habe ich dieses Mädchen geküsst und dann war noch das und dann haben wir auch noch Marijuana geraucht und ich so, ja, krass.
Sie durften nicht mal ins Kino.
Ich durfte noch nicht mal ins Kino, als ich meine Eltern darum gebeten hatte, in einem Alter, wo ich mittlerweile in Amerika ein Auto fahren durfte.
Mhm.
Ja, und solche Unterschiede gab es und das Lustige war dann auch, als ich 17 war, dann nach Deutschland gekommen bin, dachten alle hier beim Verein, ich bin so wie mein Freund, der auf Partys war, geraucht hat, mit mich Erfahrung hatte und so weiter. Und das war halt gar nicht der Fall. Aber ich konnte das denen auch nicht klar machen und habe halt versucht, das irgendwie zu schmücken, indem ich so tat, als ob zum Teil und mich selbst damit angelogen habe.
Es gibt eine andere Geschichte aus Ihrem Buch, die nachhaltig viele beeindruckt hat, wenn man auch die anderen Interviews mit Ihnen zu Ihrem Buch anhört, nämlich die Tatsache, dass Sie eben nicht auf Partys waren in den USA, sondern mit Ihrer Mutter die Schule geputzt haben, auf die Sie auch tatsächlich gegangen sind.
Genau, das kommt zurück auf meinen Vater. Das ist ein Typ, der geht von Haustür zu Haustür und gibt den Menschen gegenüber eine Chance, uns zu helfen, indem wir ihnen auch helfen. Und so ist er dann bei dieser Privatschule in Florida gelangt und hat darum gebeten, dass meine Schwester und ich zu dieser Schule gehen dürfen, weil da bessere Schulverhältnisse sind und es auch besser für die sportliche Karriere meiner Schwester war, weil sie eigentlich das große Talent in der Familie war, aber in diesem Fall bezogen auf Tennis. Und die Schulleitung meinte, ja klar, die zwei Kinder können hin und wenn ihr dann hier regelmäßig putzt, dann haben wir einen Deal. Und dann hatten wir einen Deal und dann habe ich vor allem ich mit meiner Mutter dann geputzt, weil mein Vater und meine Schwester dann die sportliche Elite unserer Familie dargestellt hat.
Sie waren ganz froh, dass dieser Kelch an Ihnen vorübergegangen ist, ne? Dass das väterliche Interesse sich auf Ihre Schwester gestürzt hat.
Ja, ich wäre, auch wenn Putzen auch mit Scham verbunden ist, hätte ich das immer lieber gemacht, als mit meinem Vater zu trainieren, weil wir überhaupt nach Florida gezogen sind, weil dort der höchste Wettbewerb für Tennis weltweit ist. Und da 500 Meter von unserer Wohnung, genau da ist das Zentrum des globalen Tennisgeschehens bei der Bolitari Academy, IMG Academy.
Berühmte Tennisakademie, Andre Agassi war da.
Andre Agassi, Selena Seles, Monica Seles, viele andere dann noch danach, weil sich da so ein Mythos drum aufgebaut hat. Und dann Leute wie mein Vater und die Familien, die er und die anderen halt mitgezogen hatten. Und viele, eine Familie aus Schweden, die haben halt Haus verkauft, Betrieb verkauft, sind dann da nach Bradenton, Florida hingezogen, haben dann, glaube ich, 30.000 Euro jedes Jahr hingeblättert, damit die Tochter bloß den besten Trainer bekommt, obwohl die Tochter hoffnungslos war, also kein Talent für den Sport, aber von dem Vater irgendwie da reingeprescht. Und bei meinem Vater war das nicht anders, nur dass er weder einen Betrieb noch ein Auto hatte, das er großartig verkaufen konnte, sondern er musste irgendwie anders an das Ziel gelangen. Und das kam einher mit sehr viel Druck auf meiner Schwester, sehr viel Druck für den Erfolg, sehr viel Training. Und er hat das dann auch selbst in die Hand genommen, wenn mal kein Trainer bezahlt werden konnte. Oder wenn wir Geld hatten, dann wurde das für ja, Trainer angewandt, die dann $100 oder sowas für eine Stunde genommen hatten. Boah, das war eine sehr schwierige Zeit. Auch selbst beim Zuschauen merke ich, dass das wehgetan hat und mich auch bis heute prägt, wenn es um den Umgang mit Sport geht.
Ja, Sport war in der Hinsicht möglicherweise für Sie vor allem auch mit Druck verbunden, mit diesem väterlichen Druck. Ich habe Ihr Buch auch so gelesen, dass es da durchaus ein Groll oder auch eine Wut gegenüber dem Vater gibt, die bis heute ja da zwischen Ihnen liegt.
Ja, also der Sport war, für meinen Vater war vor allem während der Jugendzeit der Sport das Übergeordnete. Und ich glaube zu verstehen, ist es deshalb, weil er unbedingt wollte, dass wir auch seine Träume erfüllen. Er wollte Fußballer werden. Er ist nicht mal dran gescheitert. Er hatte einfach niemals die Chance wirklich bekommen.
Er hat sich schwer verletzt auch einmal.
Er hat sich schwer verletzt. Er wurde in Deutschland nur geduldet, hatte also nicht die Möglichkeit gehabt, dann sich mal für was Besseres zu bewerben. Hatte das Talent dafür auf jeden Fall. Naja, und
hätte jetzt fast in der jugoslawischen Nationalmannschaft gespielt, ne?
Genau, also, das war seine Aussage. Da, okay. Ich weiß aber, der hat auf professionellem Niveau schon sehr früh gespielt und ist sicherlich sehr talentiert und hatte auf jeden Fall diesen Traum, den er, wo er noch nicht einmal einen Versuch hatte, das unter Beweis zu stellen. Und ich kann das sehr gut verstehen, weil ich bin selbst auch sehr getrieben. Ich bin ein Wettkämpfer. Ich will der Beste sein, weil es kann nicht sein, dass jemand anders besser ist, weil dann arbeite ich härter und dann bin ich noch besser, so diese Mentalität. Ja. Und das andere ist noch diese Ebene, wenn man als Ausländer irgendwo hinkommt und man spielt nicht unter den gleichen Regeln. Ja, wir wurden in Deutschland geduldet. Wir durften nicht mal das Bundesland verlassen.
Ja.
Ja, jeder schaut dich schon an, als könntest du nur Gärtner oder Bauarbeiter sein, ja, weil für Architekt bist du zu dumm, auf Deutsch gesagt. Und nee, aber beim Sport, da gelten die gleichen Regeln. Das Feld ist immer gleich groß. Alle spielen mit dem gleichen Ball. Und da kannst du dich beweisen. Und ich glaube auch so, dass es bei mir, weiß ich, ist das auch eine Motivation, die immer eine Rolle gespielt hat. Bei meiner Schwester ist das so und ich glaube auch ganz bestimmt bei meinem Vater. Und das hat ihn so stark getrieben.
Ärgert Sie deswegen womöglich so sehr, wenn jemand unehrlich spielt? Als wenn dann diese universellen, in Anführungszeichen, heiligen Regeln irgendwie durch Schummeleien, durch Tricksereien
Das ist eine sehr interessante Frage gestellt in diesem Kontext. Es kann sein, dass es daher kommt, dass es für mich genau auch deshalb so heilig ist, weil es ist der eine Ort, wo wir an der gleichen Linie spielen, wo wir mit dem gleichen Ball spielen, wo es einen Schiedsrichter gibt, der möglichst fair handelt. Fühle mich jetzt gerade ertappt, weil das jetzt gerade eine ganz neue Dimension ausgelöst hat, die mir vielleicht noch gar nicht, also diese Logik war mir noch nicht verbunden, doch ich glaube schon, dass da zum Teil auch die Wahrheit drin liegt, dass es noch dieser eine heilige Ort war, an den ich genauso Mensch sein durfte wie jeder andere um mich herum, unabhängig davon, wer wo gewohnt hat, wer welche Eltern hatte, und so weiter und so fort.
Ich musste nur gerade dran denken, weil Sie schreiben in Ihrem Buch dafür, dass es um einen Ex-Fußballprofi geht, relativ wenig über Fußball und Sie waren auch immer anerkannt als ein sehr fairer Sportsmann. Es gibt einen großen Ausraster von Ihnen, nämlich als Sie Arjen Robben, damals Stürmer vom FC Bayern München, ja gemeint haben, ihn einer Schwalbe überführt zu haben und den haben Sie richtig angeschnauzt. Das konnte man sehen, da brauchte man auch noch gar nicht hören oder verstehen, was Sie da gesagt haben. Deswegen habe ich auch gerade daran gedacht. Ja.
Ja, also das war ein Moment, wo ich richtig ausgerastet bin. Genau, weil er ein Serientäter ist, darf man auch so sagen. Der fliegende Holländer, der sehr viele Spiele dadurch entschieden hat, dass er ihm einen Elfmeter rausgeholt hat, der eigentlich keiner war. Und das macht weder dem Fußball gut, noch ist das einfach fair für die Werte, die halt da drüber stehen. Ja, noch ist das für mich gut, weil ich auf der anderen Seite des Ganzen bin. Aber ich selbst sehe es ungerne, wenn ein Mitspieler von mir das macht. Ja, und dann habe ich ihn angeschrien. sah schlimmer aus, als es war. Okay. Ich habe ihn zumindest nicht angegriffen. Es gibt da noch die brutaleren, die dann jemanden wirklich zerfetzen und gefühlt ins Krankenhaus schicken. So, das ist nicht meine Art.
Ist verbal geblieben.
Verbal mit einer Distanz von wenigen Zentimetern.
Ja. Neven Subotic in den SWR 2 Zeitgenossen. Ich wollte jetzt ganz gerne trotzdem noch mal einmal bei diesem Vaterthema bleiben, weil eine Sache fand ich doch erstaunlich. Sie haben erzählt, wie Ihr Vater seinen sportlichen Ehrgeiz vor allem auf Ihre Schwester gerichtet hat. Mhm. Die Hoffnung hatte, sie wird ein großer Tennisstar. Mhm. Und Ihre Schwester hat im Endeffekt ihr sportliches Talent als Exit Strategie benutzt, um es mal so zu nennen. Als sie die Möglichkeit hatte, über den Sport mit einem Stipendium nach New York zu gehen, ist sie dahin gegangen und hatte sozusagen mit Tennis nichts mehr am Hut. Die Frage, die sich damit für mich verbunden hat, warum sind Sie beim Fußball geblieben?
Ich habe auch den Fußball ähnlich angewandt als Exit Strategy,
ja.
Weil ich dann mit 17
nach Mainz.
Nach Mainz, also ein Kontinent weiter über den Atlantischen Ozean gefahren bin.
Aber es hat Ihnen die Liebe am Spiel nicht verdorben.
Ja, und bei mir war auch der Luxusfall, den bei meiner Schwester nicht zugetroffen hat, der, dass ich nicht mit meinem Vater zusammen trainiert habe. Eine Zeit lang habe ich das, so ich denke mal von 10 bis 13, 14. Aber das wurde zunehmend schwieriger, weil er so krass war und auch so getrieben. Und das war nicht mal er, sondern es ist auch dieser Ort, Bradenton, Florida. Ja, da kommen nur die krassen Väter hin, die wirklich alles aufgeben, um dort es zu beweisen. Und die potenzieren sich ja gegenseitig. Das heißt, wenn man normal getrieben ist, ist man dort noch niemand. So, da muss man schon absolut da sein. Und ja, mit 14 oder 15 hatte ich dann die Möglichkeit, in die Jugendnationalmannschaft von Amerika aufgenommen zu werden. Und das war der entscheidende Faktor, weil da hatte ich dann professionellen Trainer, jemand, der wusste auch mit Menschen umzugehen, der geschult war. Ich lernte nicht nur Technik, sondern ich lernte halt Taktik und Strategie. Das sind ganz neue Sachen, die mein Vater mir nicht beigebracht hatte. Und ich war halt befreit. Ich war weg. So, er konnte sich auf meine Schwester fokussieren, was nicht zwingend förderlich für sie war oder für ihn oder für irgendjemanden in der Familie. Und ich hatte den Luxus, eine professionelle Ausbildung zu bekommen. Also das ist auch wirklich ein Luxus, weil da waren die Top 40 Fußballer in Amerika, die unter 17 waren. Und so einen Raum zu haben, bei der auch nochmal internatmäßig verlief. Ne? Wir haben dort gelebt, wir haben jeden Tag trainiert, wir hatten Wettbewerbe, an denen wir teilgenommen hatten und wir haben uns gegenseitig gemessen so das, und gestärkt. Und das war wirklich dann der ausschlaggebende Punkt für meine sportliche Entwicklung, die mich auch überhaupt zu diesem Punkt gebracht hat, dass ich nach Mainz gehen konnte.
Sie sind nach Mainz gegangen, Ihr Trainer war da, der noch ziemlich junge Jürgen Klopp, heute für viele einer der besten Trainer der Welt, mit dem FC Liverpool Champions League-Sieger, englischer Meister, mit Ihnen in Dortmund Meister geworden. In Mainz hat er als Spielertrainer sozusagen erstmal angefangen. War er für Sie, ich hatte es in der Anmoderation erwähnt, er hat Sie als außergewöhnlichen Spieler bezeichnet, war er für Sie umgekehrt ein außergewöhnlicher Trainer, weil er auch ein Vaterersatz war, als der er in den Medien damals bezeichnet wurde? Sie galten als der Ziehsohn aus den USA?
Naja, in der Definition von meinem Vater war er nicht mein Vater, weil mein Vater ein total verrückter Trainer war. Ja, und Jürgen Klopp war ein sehr menschlicher Trainer, einer mit einem hohen Level an Empathie. Einer, der wusste, mich zu verstehen oder auch zu respektieren und mich auch größer gemacht hat, als ich bin. Das war bei meinem Vater nicht der Fall. Das ist einer, der sieht so jeden Fehler. Und also in dieser sehr strikten Definition nein, aber in einer anderen Definition, wo jemand, mein Vater auch jemand ist, der so die männliche Figur ist, an der man sich orientiert, dann auf jeden Fall, weil mein Vater war in Amerika. Mit 17 bin ich nach Mainz gekommen. Die einzige Person, die ich tagtäglich gesehen habe, die wirklich auch meinen Alltag beeinflusst hat, vor allem sportlich, aber auch unterschwellig, menschlich, war Jürgen Klopp. Und darüber bin ich auch sehr froh, weil es gibt einige besondere Menschen in Deutschland und er gehört für mich zu den besondersten Menschen, aufgrund vor allem seiner menschlichen Herangehensweise. Sehr sympathisch, sehr empathisch und auch sehr ehrlich. Und das sind Werte, die mir nicht unbedingt zwingend liegen oder gelegen haben, aber die ich mir dann jeden Tag ein bisschen abschauen konnte von ihm. Und ich habe, glaube ich, 9 Jahre mit ihm zusammengearbeitet. Das ist schon eine Menge Zeit. Vor allem, wenn man bedenkt, ich bin nicht so alt. Und die Zeit
1988 geboren.
1988 geboren. Ich habe ihn begleitet zwischen meinem Alter, ich glaube, 17 bis 25. Ich bin jetzt 33. Also schon eine wichtige Phase in meinem Leben hatte ich ihn jeden Tag vor mir und dafür bin ich ihm sehr dankbar.
Er hat auch das Vorwort zu Ihrem Buch geschrieben, ein menschlicher Trainer, einer, der wahrscheinlich nie so einen Begriff wie Spielermaterial verwendet hätte.
Richtig, so diese Sicht hat er. Er hat die langfristige Sicht, er hat nicht nur die Sicht, wie es ist, sondern auch, wie es sein kann. Einerseits bezogen auf das Fachliche, Fußball, aber auch auf das Menschliche, auf den Spieler, den er vor sich hat und das ist so eine besondere Qualität,
ja.
Die ich sonst nur, wenn in Ansätzen, bei sehr alten Trainern, sehr erfahrenen und sehr erfolgreichen Trainern gesehen habe. Radomir Antic, das ist einer, der hat, ich glaube, Real Madrid und Barcelona trainiert. Ein herausragender Mensch. Und Jean-Louis Gasset, das war der technische Trainer, also Co-Trainer, von Laurent Blanc, glaube ich, so heißt der.
Der ehemalige Nationaltrainer von Frankreich.
Genau, richtig. Und der kommt aus Süden von Frankreich, also er ist schon so chillig, also halb am Strand, wenn man ihn sieht, fühlt man sich schon erholt. Der hatte dann auch eine gewisse Nähe zu Spielern, war sehr freundlich und dann war aber, sobald Matchzeit ist, voller Emotion, voll da. Also ich habe da am Anfang kein Französisch verstanden, aber ich habe verstanden, dieses Spiel ist verdammt wichtig. Und selbst wenn das ein Spiel ist gegen den Tabellenletzten, es war verdammt wichtig, weil das auch ein richtiger Sportler war, einer, der unbedingt gewinnen wollte, der es jedem zeigen wollte, der ist nicht nur mit mir, sondern auch mit dem gesamten Team sehr respektvoll umgegangen, auch uns größer gemacht hat, als wir waren und wir dann eben da reinwachsen konnten. Und so dieses Bild von Menschen und einer Mannschaft ist auch das, was Jürgen Klopp bis heute prägt. Er geht zu Vereinen wie Dortmund und macht sie größer, als sie waren. Bevor er hier hingekommen ist, nach Dortmund, war Dortmund auf fast abgestiegen, fast pleite. Ja, 3 Jahre später deutscher Meister, dann wieder deutscher Meister und Pokalsieger. Und den gleichen Erfolg hat er auch in Liverpool gehabt. Er hat eine Mannschaft genommen, die irgendwo im Mittelfeld rumgeschwommen hat, so ein bisschen weder Top noch Flop ist, aber das nicht ausreichend war für den Verein. Ein paar Jahre später Meister, Champions League-Sieger. Das ist eine sehr besondere Qualität, die er da an den Tag gelegt hat.
Und eine, die Sie immer noch begeistert. Man merkt richtig, da kommt auch Energie in Nevin Subotic, wenn Sie über diese Zeit mit Jürgen Klopp reden. Wann hat es dann trotzdem bei Ihnen angefangen, sich als das Leben im Falschen anzufühlen, diese Entfremdung einzusetzen gegenüber dieser Fußballwelt?
Als ich verstanden habe, dass das nur eine Dimension ist oder eine Schicht, dass es eigentlich viel schichtiger ist, also dass sein Leben vielschichtiger ist und ich eigentlich nur mich an einer Schicht gerade orientiert hatte und dafür aber ganzheitlich bewertet wurde. Ne? Als ich das angefangen habe zu verstehen, ja, und da haben beispielsweise auch Freunde getroffen, die zu dieser Zeit in der Uni waren, ganz neue Ideen von Profs mitbekommen haben, neue Perspektiven. Eine Freundin, die war, hat Philosophie studiert, also allein so diese Gedanken, diese Ideen, die sie da eingebracht hatte, das war für mich faszinierend, weil das sind jetzt nicht die Gespräche, die man jetzt in der Kabine hat, wo es um 4-4-2 oder 4-3-3, also eine taktische Aufstellung geht. Und in meinem privaten Umfeld hatte ich aber so diese neuen Impulse. Und
das hat mich erinnert an ein Interview, was Nils Petersen, der SC Freiburg-Stürmer, mal vor ein paar Jahren gegeben hat, aufsehenerregend, weil er hat sinngemäß gesagt, er hat manchmal das Gefühl, er verblödet als Fußballprofi, weil in seiner Arbeit, Ja, klar, redet man nur über den Fußball, ja. Aber wenn er Menschen außerhalb dieses Fußballkosmoses trifft, dann wollen die auch nur von ihm was über den Fußball wissen. Und er sitzt da und denkt die ganze Zeit, Mensch, ich möchte aber auch ganz gern mal was von euch erfahren und über, in Anführungszeichen, die echte Welt was erfahren.
Ja, über die echte Welt und auch, was mich interessiert hat, war natürlich auch Leute kennenzulernen, auch ein Gefühl dafür zu bekommen, man ist in einer Sache gemeinsam, also ein Verein ist ja eine Vereinigung.
Ja.
Ja, von wem denn? Ja, und wie sehr ist man nicht nur oben und wird gefragt, sondern hat auch die Möglichkeit, mal selbst was zu erfahren. Das war neu, aber auch vielmehr so alles außerhalb vom Fußball. Ja, ein konkretes Beispiel. Mit dem BVB sind wir immer zu der Kinderklinik gegangen,
ja.
Zu Weihnachten und haben da Werbegeschenke verteilt. Ja. Das wurde medial natürlich begleitet und die Rückmeldung war positiv, war so positiv, so ja. Toll, dass ihr das macht, so wertvoll und ihr seid ja richtig engagiert. Naja, und irgendwie konnte ich das gar nicht genauso bewerten, sondern das hat bei mir so ein mulmiges Gefühl geweckt, weil Engagement, boah, ich kannte das von meinen Eltern, die hatten mehrere Jobs aufgenommen, haben Hilfsgüter in die Kriegsregion geschickt, damals während dem Krieg in Jugoslawien, als wir in Deutschland noch angekommen waren. Und da war das so etwas, wenn man sich engagiert, das ist eine Sache, so da steht man voll dahinter. Das ist nicht einmal im Jahr, so eine, das ist auch Teil der eigenen Identität.
Ja.
Nee, aber wir waren dann 2 Stunden da im Kinderkrankenhaus und das war das große Engagement. Naja, und das war eins von vielen Beispielen, die mir dann immer wieder gezeigt haben, also irgendwas ist hier nicht richtig. Ja, und da können noch so groß die Schlagzeilen sind, selbst das ist für mich etwas zwischen gelogen und übertrieben. Also dieses Beispiel mit dem Kinderkrankenhaus und Werbeartikel dorthin verschenken, ist ja greifbar, weil da wird fast nichts gemacht. Also ganz ehrlich, jo, spende doch lieber, damit da bessere Utensilien da sind für die Kinder oder für eine OP oder macht irgendwas.
Ja.
Aber nicht Werbeartikel, das ist ja für den Eigennutz, für den Verein.
Sie haben dann aufgehört, mit dem Ferrari zu McDonald's zu fahren. Saßen dann plötzlich mit dem Pumpenbaubuch in der Kabine, um es mal so auszudrücken, und haben beschlossen, ich will mit meinem Geld und auch mit meinem Leben etwas anderes machen. Sie haben sich aber bewusst dagegen entschieden, in ihrem familiären Umfeld oder beispielsweise in Bosnien und Herzegowina sich zu engagieren oder etwa in Dortmund für ein soziales Projekt, sondern ganz gezielt sich Ostafrika ausgesucht und ganz gezielt gesagt, sie wollen dort den Menschen helfen, Zugang zu sauberem Wasser zu bekommen. Warum?
Ich habe mich hinterfragt, so, was für ein Mensch möchte ich sein? Möchte ich einer sein, der weiter dieses Bild prägt von, ah ja, ich für mich oder für meine Leute, also für meine Stadt Dortmund und alle anderen sind mir drumherum ja dann implizit egal. Oder ich für meine Familie in Bosnien, weil ja dadurch, dass ich Blutsverwandter bin, sind die bessere Menschen oder sowas und alle anderen sind mir egal. Oder ich für mein Land.
Sollte ein bewusster Schritt in die Welt sein, tatsächlich.
Es sollte wirklich weg von diesem Gedanken sein, weil ja. Ich finde das sehr limitierend und ich fand, als ich mich dann damit auseinandergesetzt habe, auch total in your face. So, wieso macht man das? Ja, es ist der soziale Druck, der uns dahin biegt, genau das zu tun. Vor der Haustür, ja, sozusagen, oder für die Familie. Und das war's. Und davon wollte ich weg, wirklich diese ganzen Barrieren wegschaffen, die existieren nicht zwingend, wenn man sie einfach nur wegdenkt, sondern wirklich global gesehen mich auf die bedeutsamsten Probleme stellen. Und naja, nachdem jeder Mensch Luft braucht, braucht er Wasser. Und da hadert es, denn knapp 800 Millionen Menschen weltweit haben das nicht. Und das konnte ich nicht verstehen. Auch selbst damals nicht, genauso wie heute nicht, wie ein Leben ist ohne Wasser. Ich kenne nur die Fakten, ich kenne die Geschichten, ich kenne die Erzählungen. Und das ist für mich mehr als genug Beweis, harter, richtiger Beweis, nicht nur ein Gefühl davon, sondern das sind Fakten, das ist so. Ich bin auch regelmäßig vor Ort und sehe das und spüre das. Und gleichzeitig sehe ich auch, wie lieb die Menschen sind, genauso wie meine Mutter, wie mein Vater, wie meine Schwester, wie ich, wie jeder, also um mich herum. Ja, aber sie werden vernachlässigt von vielen, weil die Leute sagen, nee, das ist nicht mein Land.
Wenn man jetzt auch an dieser Diskussion rund um Kolonialismus, Postkolonialismus, Rassismus denkt, wie groß war da Ihre Sorge, in diese Falle in Anführungszeichen zu tappen? Ah ja, der reiche Weiße, Neven Subotic, der geht jetzt mit seinem Geld nach Afrika, um da den Leuten zu helfen.
Ja, also ein Teil der Bildungsarbeit, die wir als Organisation auch leisten, ist genau darüber aufzuklären, weil das für uns sehr präsent ist. Sehr bewusst, und deshalb arbeiten wir als eine der wenigen Organisationen ausschließlich mit lokalen Partnern. Also da ist jetzt nicht noch eine internationale Organisation dabei oder ein Vorstand, der dann von weißen Leuten besessen ist, die dann alles bestimmen. Nee. Unsere Kernbedingung bei unserer Partnerauswahl ist wirklich, dass das homegrown ist. Also lokale Organisationen mit lokaler Geschäftsführung und lokalem Vorstand. Somit haben wir dieser, nicht nur der Kritik, sondern auch die Kritik, die wir auch an den NGO-Sektor leiten, beantwortet und versuchen auch weiterhin sehr bewusst damit umzugehen. Da gibt es keinen endgültigen Status, den wir erreicht haben, ganz und gar nicht. Wir passen jetzt auch wiederum unsere Begriffe an, weil ein Konsortium von NGOs aus sozusagen Entwicklungsländern haben dann auch einen neuen Report gemacht und darüber berichtet, wie auch selbst in der Sprachwelt wir das noch immer, selbst im NGO-Sektor alleine, nicht mal was Werbung betrifft, sondern im NGO-Sektor noch haben. Und ja, wir haben unsere Begriffe angepasst. Und
Sie sagen zum Beispiel auch, Sie dienen mit Ihrer Stiftung, also Sie helfen nicht oder Sie tun nichts Gutes, um diese Redewendung
genau
zu vermeiden.
Wir versuchen wegzukommen von helfen, weil, die Menschen dort sagen ja auch nicht, ja, wir helfen Europa seit 500 Jahren, sich weiterzuentwickeln, indem wir quasi versklaven und ich als Kaffeebauer einen Cent nehme für den Kaffee, den du da in Dortmund dann für 3 Euro kaufst, damit es bloß günstig ist und du das hast. Ja? Es ist schon, der übergeordnete Begriff für uns ist immer Gerechtigkeit beziehungsweise Ungerechtigkeit bekämpfen, weil es ist noch bei weitem nicht gerecht. Eine Studie aus vor einigen Jahren besagte, dass die Kaufkraft eines Sklaven von vor 150 Jahren ist höher als die eines heutigen Bauern.
Nehmen Sie uns mal mit an der Stelle, wenn Sie nach Äthiopien gegangen sind. Wie muss man sich das vorstellen? Man in diesem ländlichen Raum, man hat keinen Zugang zu sauberem Wasser. Was bedeutet das? Was haben Sie gesehen?
Fakt ist, Menschen können nur dort leben, wo Wasser ist. Punkt. Und in den ländlichen Regionen, in denen wir aktiv sind, sind auch die Menschen irgendwo, wo auch Wasser ist. Es kann aber häufig sein, dass es saisonal ist. Also nach der Regensaison füllt sich irgendwas und dann hat man ein paar Monate da einen Zugang. Aber da reden wir über offene Quellen. Offene Quellen klingt schön auf Deutsch, aber eine offene Quelle ist eigentlich so etwas wie eine Pfütze. Und diese Pfütze, weil sie ja auch dann die einzige Quelle ist und die kann 3, 4, 5 Stunden entfernt sein von dem Wohnort.
Zu Fuß.
Die wird ja dann auch gleichzeitig als Quelle für alle Tiere benutzt. Ja, und die ganzen Fäkalien und Urin von den Tieren sammelt sich dort und der ganze Dreck von drumherum, der sammelt sich dort. Aber es ist an dieser Stelle der einzige Ort, der irgendwie Wasser birgt. Also muss man dieses Wasser zu sich nehmen. Und das haben wir schon häufig genug gesehen. Wir waren, wir hatten jetzt eine Unterstützerreise und dann war ein Unterstützer mit dabei und der meinte, und das war eine Pfütze und die war schon braun, das hat man gesehen, da war auch eine Kuh drin und die Kuh, auf Deutsch gesagt, scheißt 3 Meter neben ihm, da in das Wasser, steht schon da drin. 2 Meter weiter ist ein Mädchen, das dort ihr Wasser auffüllt und er hat dieses Bild vor sich und ist sprachlos und sagt, ey, ich würde nicht mal meinen Finger da reintun. Ja, also weit davon entfernt, das zu trinken. Und das ist die Realität. Und das nicht nur, dass es unschön ist, sondern das ist schrecklich für die Gesundheit von vor allem der Kinder. Ja? Schätzung zufolge sterben 1000 Menschen jeden Tag daran, dass sie an durch Wasser übertragene Krankheiten infiziert werden und es nicht mehr schaffen. Und da reden wir vor allem über Durchfallerkrankung, wo man enorm viel Wasser verliert und man gleichzeitig dann wieder Dreckswasser, das einem krank gemacht wird, zu sich nimmt, um wieder gesund zu werden, was ja gar nicht geht. Und das ist ein verdammter Teufelskreis, der so von uns einfach nicht akzeptiert werden kann. Wir leben in 2022, ne? Das ist das, was wir immer auch wieder zur Kenntnis nehmen müssen.
Und immer noch hat jeder dritte Mensch auf der Welt keinen Zugang zu sauberem Wasser.
Jeder dritte Mensch hat keinen Zugang zu einer einfachen Trinkwasserversorgung.
Okay.
Technischer das ist Begriff.
Die Spezifizierung, ja.
Ja. So, da sind wir und da möchten wir nicht sein, sondern wir möchten diese Grundlage, weil es eine lebenswichtige Grundlage ist für Gesundheit und auch für Bildung, schaffen.
Was ist das für ein Moment, wenn Sie in einem Dorf sind und vor aller Augen bricht zum ersten Mal das Wasser, wenn Sie einen Brunnen bohren durch die Oberfläche?
Ja, erstmal ist das wunderschön, das muss man schon sagen, weil man weiß ja vorher nicht, ob da Wasser ist. Immer. Ab gewissen Untersuchungen, ne, die Voruntersuchung, wird das schon.
Ostafrika hat aber sehr, sehr große Grundwasserreserven eigentlich.
Oder? Genau, also generell sagt man auf einem afrikanischen Kontinent, circa 11% der Wasservorkommen wurden angezapft. Dann fragt man sich ja, wieso die restlichen 90% nicht oder zumindest mehr davon. Naja, das kostet Geld. Und wenn jemand kein Geld hat, woher soll das Geld herkommen?
Mhm.
Ja, weil die Bohrungen sind nun mal teuer. Und trotzdem ist nicht überall, dass man blind hinbohren kann und da ist Wasser, sondern so dieser Moment ist dann auch eine Bestätigung, Wasser ist da in dieser Menge, in dieser Qualität. Ja, das ist das, was ich sehe. Und in diesem Moment sieht man vor allem natürlich die Menge. Und das ist schön, weil es regnet. Und vor allem, wenn unsere Unterstützer dann auch mitgehen und auch für die Gemeinde ist das auch, glaube ich, ein wertvoller Moment, weil dieses Gefühl von Euphorie, das mit dieser, was daraus resultieren wird, eine ganz klare Metapher, dient, so diese Explosion von Gefühlen.
Ja.
Und das fühlen wir auch. Problem ist natürlich für mich persönlich, ich tue mir nicht mit guten Gefühlen schlecht, ja. Sondern ich fahre dann eben an 20 anderen Gemeinden dann vorbei, die noch keinen Zugang haben. Mhm. Und ich nehme sie sehr bewusst mit, weil das für mich auch die große Motivation ist. Ich glaube, ich habe auch eine gewisse Angst, irgendwann mal auszuruhen und zu denken, ja, jetzt habe ich habe alles getan, was ich tun konnte.
Sie beschreiben sich als ziemlicher Workaholic in Ihrem Buch, Nevin Subotic, in SWR2 Zeitgenossen, Ex-Fußballprofi, heute ja Aktivist möglicherweise. Ich weiß nicht, wie sehr Sie sich mit diesem Begriff schon angefreundet haben. Heute kein großes Haus mehr. Keine teuren Autos mehr in der Garage, gar kein persönliches Auto mehr. Mhm. Sie haben geschrieben, das Letzte, was Sie gekauft haben, ein paar Bücher und eine Tupperdose. Mhm. Nevin Subotic, heute auf einer Mission?
Ich bin immer auf einer Mission. Also ich habe eine lebenslange Mission und die gibt mir Zielrichtung, gibt mir einen Sinn, weil sie eine gesellschaftliche Relevanz hat. Es ist wirklich etwas, wo... Wenn wir wirklich abstrakt wären und sagen, hey, würdest du nur das machen und sonst nichts, sondern sagen, ja, absolut, ohne nachzudenken. Und selbst wenn ich nachdenken würde, würde ich zu diesem Entschluss kommen, weil ich diesen Weg schon gegangen bin. Ich habe den schon lang, 10 Jahre hinterfragt und ja, das ist so verdammt wichtig. Und dafür bin ich bereit, alles zu geben, versuche das auch und muss natürlich auch ganz offen und ehrlich sagen, ja, ich scheitere auch daran.
Ihrem Buch haben Sie ein Zitat vorangestellt, alles geben heißt es, Nevin Subotic, in den SWR2 Zeitgenossen. Und zwar ein Zitat von dem amerikanischen Schriftsteller David Foster Wallace. Ich will es ganz kurz vorlesen. Die wirklich wichtige Freiheit erfordert Aufmerksamkeit und Offenheit und Disziplin und Mühe und die Empathie, andere Menschen wirklich ernst zu nehmen und Opfer für sie zu bringen, wieder und wieder auf unendlich verschiedene Weisen, völlig unsexy, Tag für Tag. Muss man sich ihr Leben heute unsexy, aber glücklich vorstellen?
Nicht glücklich, aber auf dem richtigen Weg. Unsexy, ja. Ich versuche dieses Zitat tatsächlich immer so vor mir zu halten und ich scheitere daran häufig genug, aber ich werde immer daran erinnert und ich finde, das ist das Hilfreiche, was wir aus dieser Rede und aus der Aussage dieses Zitats nehmen können.
Danke Ihnen fürs Gespräch.
Vielen Dank.